Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nicht erschrecken heute, ich habe euch die Gliederung, nicht die Gliederung, sondern eine inhaltliche Zusammenfassung der Predigt und den Leitfaden schon mal ausgehändigt. Das Blatt ist ziemlich voll, aber ich denke, dass ich mit diesem Blatt relativ gut auch der Predigt folgen lassen kann. Denn ich werde sie genauso aufbauen, wie sie auch auf diesem Handout, auf diesem Handzettel zu finden ist. Wir wollen zu Beginn der Predigt noch eine kleine Auswahl aus dem Abschnitt an Versen lesen, und zwar die Verse 11, 12 und dann 17, 18 und 19 aus Lukas Kapitel 2. Dort heißt es: Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort kund, das ihnen von diesem Kinde gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und überlegte sie in ihrem Herzen. Liebe Gemeinde, an diesem Morgen möchte ich, wie habe ich es gestern meiner Familie gesagt, einmal ganz anders predigen, als ich das jemals zuvor getan habe, und auch eine Überschrift wählen, die vielleicht ungewöhnlich ist und auch ungewöhnlich ist für diese Passage. Denn die Überschrift lautet einfach Begegnungen. Als ich diese Passage im Predigttext gelesen und vorbereitet habe, ist mir klar geworden, dass Jesus schon als Kind, sozusagen nicht als aktiver Teil, unheimlich vielen Menschen begegnet ist. Es gibt unheimlich viele Ereignisse, und wenn ihr den Handzettel schon mal kurz überflogen habt, genau das ist auch der Aufbau dieses Zettels. Also das, was hier durchnummeriert ist, sind tatsächlich die Leute, denen Jesus begegnet ist. Das heißt, der kleine Versuch dabei ist, dass ich ein ganz klein wenig voraussetze in der Predigt, dass diese Begegnungen über die Weihnachtsgeschichten wir irgendwo auch kennen, ohne dass wir sie jetzt alle lesen. Sonst würden wir eine schöne Lesestunde haben und wenig in die Predigt einsteigen. Aber ich denke, den Großteil der Begebenheiten haben wir entweder in diesen Tagen, wie zum Beispiel Simeon, schon in einer Predigt gehört oder in irgendeiner Weise schon einmal kennengelernt. Und wenn wir uns daran langhangeln, glaube ich, gilt das auch für die kleineren, jüngeren von uns, die auch in der Kinderstunde schon was gehört haben über dieses Thema oder auch schon in den Lesungen zu Hause oder in den Predigten. Und so möchte ich auch den Aufbau dann dieser Predigt halten. Es gibt eine kleine Ausnahme für die, die ganz genau sind. Es gibt auch Menschen, denen Jesus nicht begegnet ist, die aber auch hier auf dieser Liste erscheinen. Also da habe ich schon wieder das System gebrochen, aber ich denke, ihr seid da großzügig. Also Herodes war jemand, wenn dem Jesus begegnet wäre, dann wären die Weihnachtsgeschichten anders geschrieben worden. Aber an der Stelle zählt er sicher auch in der Liste in den weiten Kreis derjenigen, die hier eine wichtige Rolle spielen. Ja, lasst uns also zunächst aus dieser Passage, die wir gelesen haben, heraus einsteigen. Kurze Erklärung zu dem, was ich euch ausgehändigt habe. Auf dieser Liste sind bestimmte Aspekte dieser Begegnungen besonders hervorgehoben. Also unter Punkt A findet ihr in der Regel mit ganz wenigen Ausnahmen eine Erkenntnis, die diese Personen in besonderer Weise auszeichnet oder die uns diese Personen in besonderer Weise wichtig machen. Den Schwerpunkt und die Auswahl habe ich getroffen. Das ist nicht so, dass das jetzt hier, das ist keine Diplomarbeit, sondern das ist wirklich ein Aspekt, den ich betonen möchte an dieser Stelle. Punkt B hat immer etwas mit der Verkündigung selbst zu tun. Wir haben ja hier bei den Hirten auch gemerkt, wir sind in einen Text eingestiegen. Diese Hirten waren tatsächlich die Ersten, die das Evangelium von Christus verkündeten nach der Geburt. Sie hatten Jesus gesehen und sie haben sofort weitergesagt von diesem Evangelium. Also wenn wir wollen, sozusagen die ersten Evangelisten. Und deswegen ist dieser zweite Punkt dem gewidmet, wie entweder der Zuhörer oder der Verkündiger, also etwas, was mit der Verkündigung zu tun hat, mit dieser Begebenheit umgeht. Und der dritte Punkt hat etwas mit Jüngerschaft zu tun, etwas mit dem, was wir daraus verstehen können als Empfänger dieser Botschaft. Es ist auch, glaube ich, gar nicht so unüblich, dass man in den Tagen sich Gedanken macht, was eben auch so eine Weihnachtsbotschaft, was eine Botschaft von Christus und vor allem, was die Botschaft von einem Retter, der uns geboren ist, für uns zu bedeuten hat. Also Hinweise auf unser Leben als Christ oder auf unsere Jüngerschaft. Und die Hirten oder dieser Text, in den wir hier einsteigen, sind, glaube ich, ein besonders guter Einstieg. Denn sie repräsentieren einiges in ganz besonderer Art und Weise. In dieser kurzen Begebenheit ist den Hirten sehr schnell klar, dass sie es mit einem Gott zu tun haben, der seine Verheißungen, seine Ankündigungen auch tatsächlich wahr macht. Sie haben diese Aussage bekommen, dass sie in eine Stadt gehen werden und dann finden sie ein Kind in einem Futtertrog. Das war nicht üblich, das war eine besondere Begebenheit. Sie kriegen es durch Engel verkündet und sie erkennen sofort, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Sie haben keinen Zweifel daran und werden sofort, wie schon erwähnt, zu Verkündigern des Evangeliums. Sie verkündigen diesen Gott, sie verkündigen das, was sie an Verheißung bekommen haben und sie verkündigen den Retter. Und sie erweisen sich auch in besonderer Weise als Jünger oder als Glaubende an dieser Stelle, indem sie auch sofort beginnen, Gott zu preisen. Gott zu loben. Und das ist auch ein typisches Erkennungszeichen, warum man sie Nachfolger, Jünger, wie auch immer nennen kann, an dieser Stelle. Ein ganz typisches Erkennungszeichen auch für jemanden, der Gott erkennt. Und deshalb auch diese Punkte heute im Schwerpunkt. Lasst uns also noch einmal auf diese Hirten eingehen und auch auf eine Besonderheit in diesem Text. Wir kommen ja von einer Textpassage, die uns relativ bekannt ist und die uns von einem Retter, von einem Heiland berichtet. Wenn wir unabhängig von dieser Stelle einmal überlegt hätten, wie wichtig oder wie gewichtig denn die Aussage ist, dass Christus unser Heiland ist, dann würden wir sicher vermuten, dass diese Aussage sehr, sehr oft im Neuen Testament vorkommt. In den Evangelien ist es tatsächlich so, dass nur an zwei Stellen explizit, ausdrücklich von Jesus als Retter, als Heiland geredet wird. Das ist beachtlich. Diese Stelle, mit der wir auch heute zu tun haben, ist eine davon. Die zweite ist, wenn das jemand notieren mag, aus Johannes 4, Vers 46. Nur gibt es auch oft als Referenzstelle in den Bibeln, die das haben. Es ist eine interessante Erkenntnis, weil man eigentlich denkt, bei so einer gewaltigen Aussage müsste jetzt alles davon strotzen. Diese genaue Formulierung von einem Heiland, von einem Retter, finden wir tatsächlich nur hier und in Johannes 4. Und es ist auch, glaube ich, eine große Besonderheit, dass Jesus im Zusammenhang mit seiner Geburt so genannt wird. Man könnte ja auch vermuten, dass Aussagen über Rettung, Heil bei der Geburt gar nicht so eine große Rolle spielen. Vielleicht eher Hoffnung oder der Ausblick oder der Blick auf die zukünftigen Dinge, sondern wir werden hier mit Fakten konfrontiert, die eigentlich volle Bedeutung erst nach dem Abschluss des Lebens von Jesus haben. Das fällt immer wieder auf, dass in der Weihnachtsgeschichte all diese Ankündigungen über Jesus tatsächlich unheimlich umfassend sind. Wir reden immer von der Geburt Jesus, aber die Aussagen, die wir dort empfangen, sind tatsächlich immer mit einem Riesenbogen gespannt. Angefangen von den Prophetien, wie wir sie im Alten Testament haben, mit den Ankündigungen über Christus bis hin zu der Erfüllung, bis hin zu seiner Verwirklichung und Vollendung nachher. Kommen wir mal zu dem zweiten Punkt. Was macht diese Hirten, außerdem, dass sie die Ersten waren, noch zu guten Verkündigern? Ich habe auf unseren Handzettel geschrieben, sie sind offen für das Evangelium. Sie erkennen ihre Sünde, obwohl das hier explizit nicht gesagt wird. Deswegen habe ich mir nochmal in der Klammer oder für euch nochmal eine Formulierung hier ergänzt. Wenn jemand einen Retter ankündigt, wenn ich jetzt heute sagen würde, ihr könnt jetzt alle gerettet werden, aber wir müssen nach Gießen in die Innenstadt laufen. Wer nicht glaubt, dass er Rettung braucht, der läuft nicht los. Wer nicht glaubt, dass er gerettet werden will, wenn man hier sitzt und sagt, wieso, ist doch alles okay, ich muss doch nicht gerettet werden, es ist warm, das Licht ist an, mein Leben ist okay. Warum soll ich jetzt nach Gießen in die Innenstadt laufen, draußen ist Glatteis, ich komme keine 10 Meter weit, das mache ich nicht. Also diese Hirten haben tatsächlich, und das kann man hier voraussetzen, gewusst, dass sie einen Retter brauchen und dass diese Ankündigung von einem Retter für sie Bedeutung hat. Und zwar so große Bedeutung, dass sie sofort darauf reagieren. Also erstens läuft nur einer, der seine Not erkennt. Und dann kommt noch was dazu. In Vers 16 haben wir eine ganz erstaunliche Aussage, neu übersetzt hier bei uns, und sie gingen eilends. Eilends ist nicht das beliebteste Wort. In der Vorgängerversion der Schlachterübersetzung steht drin, und sie gingen schnell. Was ist hier gemeint? Sie haben sich sofort auf die Socken gemacht und sind losgerannt oder so schnell, wie es eben ging für die Hirten, sofort auf den Weg gegangen, denn sie wussten, da in Bethlehem gibt es was zu entdecken. Auch eine gute Erkenntnis, die wir in der Verkündigung oder in dem Hören des Wortes Gottes durchaus nochmal abwägen können. Wenn Wahrheit verkündet wird, und es war den Hirten offensichtlich schnell klar, dann war hier deren Reaktion schnell. Dann gibt es noch eine sehr interessante Begebenheit auf die Hirten hier bezogen. Lass uns nochmal in Vers 17 hineinschauen. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Diesen Vers habe ich schon so oft gelesen, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, dass es eigentlich ein völlig ungewöhnlicher Vers ist. Dass es eigentlich ein Vers ist, der gar nicht so recht in unsere Wahrnehmung hineinpasst. Denn was genau machten diese Hirten hier bekannt? Eins machten sie nicht bekannt, und so würden wahrscheinlich heute alle Geschichten aussehen. Ja? Wenn man nach Jerusalem geht und die Klagemauer sieht oder den Tempel gesehen hat oder was auch immer, dann würden wir vermutlich das beschreiben, was wir gesehen hatten. Und es gab wirklich etwas zu sehen, und die Beschreibung hätte eigentlich lauten müssen, ich habe den Heiland gesehen. Aber das sagen die Hirten nicht und das verkündigen sie auch nicht. Und es ist höchst erstaunlich, denn sie verkündigen das Wort, das ihnen Gott gesagt hat. Und das ist eine Nuance, die sollten wir nicht übersehen. Es gab wirklich die Sensation zu berichten. Da war der Heiland geboren, ein Baby in der Krippe. Ja, wir machen es immer sehr romantisch hin, vermutlich war das Gegenteil, eher dreckig, wie auch immer, ein bisschen spektakulär. Alles das spielt keine Rolle. Aber nicht, dass sie den Retter gesehen haben, dass sie den Heiland gesehen haben, sondern das Wort verkündigen sie. Und damit sind sie natürlich auch in der Verkündigung, und vielleicht könnt ihr ein bisschen meine Begeisterung nachvollziehen, wenn man sowas liest und diesen Zettel dann sich ausdenkt und sagt, da muss es doch noch mehr geben von dem, was in der Verkündigung besonders ist oder was die Verkündigung besonders prägt. Wir haben auch den Auftrag, wenn wir auf den Kanzeln verkündigen, und ich möchte heute dieses Spektrum durchaus weiter ziehen, auf alle Gelegenheiten, in denen wir irgendeinem Menschen das Evangelium erklären. Ich glaube, die Prinzipien der Verkündigung gelten für jede Situation, ob das unser Straßeneinsatz ist, ob das unsere Familien sind, ob das unsere Arbeitskollegen sind, ob das unsere Mitschüler sind, ob das unsere Kindergartenfreunde sind, wer auch immer in unserer Nähe ist und uns etwas fragt oder mit wem wir ins Gespräch kommen, für den gelten diese Prinzipien. Und eins haben wir hier kennengelernt, tatsächlich wertvoll ist, dass wir eben das Wort verkündigen, dass wir wissen, was Gott angekündigt hat, was in Christus erfüllt ist. So, ja, das Wort sucht, dann ist es gut. Ja, also das erste Prinzip und dementsprechend habe ich das auch hier so stark gewichtet. Dann haben wir noch den dritten Punkt für die Hirten in Bezug auf ihre Jüngerschaft. Ich habe hier einen Aspekt ausgewählt auf dem Handzettel, aber es gibt noch einige mehr. Zum Beispiel, was es noch mehr gibt, ist, dass sie sicher auch ein Vorbild im Loben und im Preisen sind. Aber hier ist diesen Hirten interessanterweise klar, dass es ohne Christus keine Rettung gibt. Und dass einfache Gehorsam, wie sie den hier haben, tatsächlich was Wunderbares ist. Also auch für uns auch etwas erfüllend ist in ihrem Glaubensleben und in dem Anfang. Sie haben sich recht einfach, unkompliziert auf die Botschaft Gottes eingelassen. Und es kann für uns auch ein guter Hinweis sein in unserer Jüngerschaft, dass wir einfach mal überprüfen, ob wir vielleicht mit dem Hang zu verkomplizieren auch unsere Nachfolge verkomplizieren. Gut, machen wir einen Sprung. Und ihr seht es vielleicht auch, ich springe ein bisschen zwischen Matthäus, was wir hier als Parallelbegebenheit müssten. Es gab noch andere Menschen, die Jesus in dieser Zeit getroffen hat, die ihm begegnet sind. Und dazu zählen zum Beispiel auch die Weisen. Die Weisen sind ja eine viel zitierte Gruppe, oft als Könige beschrieben. Irgendwann hat man sogar mal die Namen von denen rausgefunden. Ja, die uns die Bibel nicht berichtet. Davon gibt es auch keine Andeutung. Was waren die Weisen? Eine Art Sterndeuter. Ich habe mir hingeschrieben, Königsberater, so ähnlich wie Daniel oder Josef, damit wir mal ein bisschen einen biblischen Anknüpfungspunkt haben. Sie sind auch Magier genannt. Ja, alle solche Begriffe ist völlig okay, die zu Jesus kamen. Auch diese Magier, diese Weisen, waren in besonderer Weise, und das ist hier der Anknüpfungspunkt, Menschen, die sich gleich auf den Weg gemacht haben, um diesen Christus zu entdecken. Auch das verbindet sie mit unseren Hirten. Und es gibt auch eine ganz, ganz beachtliche Erkenntnis über diese Weisen, die ja, wie gesagt, zu Herodes kamen. Und Herodes hat sie dann ausgesendet, um heimlich diesen Messias zu finden, damit er ihn dann anbeten kann. Das war ja ein Trick. Er wollte ihn eigentlich töten. Nachher hat sich das dann auch geoffenbart. Diese Heiden und die Weisen repräsentieren erstmal auch die Heiden hier, laufen also dann von Jerusalem nach Bethlehem. Ja. Vielleicht wissen nicht alle, wie weit es ist, von Jerusalem nach Bethlehem. Mario hat da schon gelebt, der weiß es natürlich. Andere wissen es vielleicht nicht. Also es waren etwa 8 Kilometer so. Grob geschätzt, ja. Keine besonders massive Strecke, aber tatsächlich in dieser Zeit auf dem Weg von Jerusalem nach Bethlehem zu diesem kleinen Kind befanden sich die drei Weisen und sonst niemand. Jetzt kann man sagen, naja, klar, die hatten ja auch einen Auftrag. Es gibt schon ein paar kleine Nuancen dabei. Die Schriftgelehrten, die Herodes sich herbeirief, um zu überprüfen, ob die Weisen denn tatsächlich recht hatten mit ihrer Sterndeutung, ja, bestätigten ja sogar den Geburtsort Bethlehem. Und dann gingen sie nach Hause und haben sich ins Bett gelegt, in aller Ruhe. Wogegen die Weisen losgelaufen sind, um den Heiland zu finden. Ganz besondere Begebenheit. Eigentlich die Schriftgelehrten, die im Thema waren, die hätten diejenigen sein müssen, die loslaufen, um ihren Heiland zu finden, aber sie haben genau das Gegenteil gemacht. Damit stehen die Weisen auch in besonderer Weise Dafür, dass sie alles stehen und liegen lassen müssen, ihr vertrautes warmes Bett aufgeben, um den Messias zu sehen. Wir sehen bei den Weisen auch in besonderer Weise, dass Gottes Wirken eben nicht nur sich auf das Volk Israel erstreckt, sondern eben auch auf die Heiden, auf die Völker drumherum. Schon von der ersten Minute des Lebens Jesu. Es wird sicher nachher das größte Spannungsfeld, in dem Jesus und auch die Jünger nachher leben. Die Frage, wie das ist mit den Juden und mit den Heiden. Aber diese Heiden hier sind tatsächlich diejenigen, die sich auf den Weg machen und damit auch repräsentieren die Allmacht, die Führung, die Leitung, die Größe Gottes, mit der er wirklich durch alles und in jeden hinein wirkt und jeden führt und leitet, dass es zu seiner Vollendung kommt. Es ist ein wunderbares Zeichen für die Größe Gottes und das ist der Punkt, den wir auch als Jünger erwarten sollten. Gott, der allmächtig an diesen Stellen handelt und auch in unser Leben hineinwirkt, in den unmöglichsten Situationen. Also wenn jemand in den letzten Tagen irgendeine Hoffnung aufgegeben hat, stellt sich die Frage, ob das denn sein muss. Denn wir haben wirklich einen allmächtigen Gott, der eben Menschen bewegt, die eigentlich nicht hätten bewegt werden können und alles eben gut zusammenfügt. Das Komische ist, dass wir gerne Gott unseren Zeitplan aufdrängen wollen, aber das belegt sich hier auch. Der Zeitplan ist bestimmt durch Gott selbst. Es gibt, wenn man sich diese Begebenheit ansieht, mit welchem Elan oder mit welcher Kraft oder mit welchem, auch mit, mir fällt nur das englische Wort an, mit welchem Commitment, also mit welcher
Hingabe,
ja, gut, diese Jünger sich hier auf den Weg machen. Das hat mich sofort an diese Begebenheiten, die in Lukas 9 berichtet sind, erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichten kennt. Dort heißt es zum Beispiel, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Auch in die gleiche Richtung, oder? Wer eben ein anderes Argument findet, ja. Da gibt es noch den Vater zu begraben oder was auch immer hier ansteht. Man könnte nochmal die Werke vollenden. Tatsächlich ist der Zeitplan Gottes ein ganz verrückter, der unsere Dinge so verändert, verrückt, dass wir tatsächlich immer bereit sein sollten, jeden Tag bereit sein sollten, für das, wie die Zeituhr Gottes tickt, bildlich gesprochen, da tickt keine Uhr, sehen auch keine, aber es ist tatsächlich so, dass Gottes Plan wirksam ist. Gut, über Simeon haben wir von Jochen in den letzten Tagen schon eine Predigt gehört, deswegen ist die Zusammenfassung, kann man die relativ kurz erfassen. Simeon und Hanna, beide im Tempel, sind in ganz besonderer Weise bemerkenswerte Menschen, denn sie erkennen und wissen von dem Heiland bereits bevor er geboren ist, begeben sich in den Tempel und dann warten sie auf diesen Heiland und als tatsächlich Jesus dort kommt, wird ihm vom Heiligen Geist offenbart, dass dies der Heiland ist und sie loben und preisen Gott dafür. Ich habe jetzt hier mal in meiner Betrachtung eine kleine Verschiebung auf Hanna gemacht. Die Predigt war ja hauptsächlich über Simeon. Hanna in besonderer Weise zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie verkündet. Aber eine Sache ist mir bei Hanna auch sehr wichtig und auch bei Simeon. Beiden ist völlig klar, dass es bei diesem kleinen Jungen, der da kommt, nicht nur um die Errettung der Welt, sondern auch um ihre persönliche Errettung geht. Also hier geht es mir um Jesus als den persönlichen Heiland. Die beiden verstehen, dass es um persönliche Erlösung geht. Ab und zu nachher sieht man auch, dass irgendwie die Vorstellung von Jesus recht abstrakt ist, dass man einen Weltenherrscher sieht oder auch irgendwie so einen Übergeordneten. Und heute wird auch der Fehler sehr oft gemacht, dass Jesus zu so einem general wohlmachenden Wesen erklärt wird. Die beiden warnen uns und sagen, es geht wirklich um unsere persönliche Erlösung. Und Hannah ist in besonderer Weise auch Verkündigerin. Ich habe aber bei der Hannah nochmal, steht nicht auf eurem Zettel, aber nochmal eine kleine Frage gestellt. Jetzt ist Jesus geboren, noch relativ jung. Und das Evangelium wird verkündigt. Von wem? Von einer Frau. Ziemlich dumm, oder? Das ist nicht das, was wir hören wollen. Wie ist es denn so mit Frauen und dem Evangelium verkündigen? Dürfen die das überhaupt? Jetzt wisst ihr, was wir die nächste Stunde besprechen. Die Antwort ist aber ganz einfach hier. Natürlich dürfen Frauen das Evangelium weitersagen. Das, was die Bibel für die Frauen ausschließt, ist die Leitung, die Führung, die Kanzel für die Frauen. Aber natürlich im Kleinen das Lehren von jüngeren Frauen, in dem Straßeneinsatz, in den Kreisen, in denen wir uns bewegen. Natürlich wird dort ständig das Evangelium weitergesagt. Was wird nicht die Lehre der Gemeinde bestimmt und die geistige Führung übernommen von dem. Aber es gibt tatsächlich sowas, wenn wir wollen, von Evangelisation, Predigt, Weitersagen des Evangeliums für Frauen. Also keine Frau kann sagen, das machen ja nur die Männer oder wie auch immer. Sondern es ist tatsächlich so, dass der Predigtauftrag für uns alle gilt, für Männer und für Frauen. Hannah lehrt uns auch noch zwei andere Dinge. Und hier in besonderer Weise, sie steht jetzt dafür, dass sie sofort Gott lobt. In besonderer Weise ist sie ein gutes Vorbild, auch für uns als Jünger, dass sie einerseits Geduld und Langmut hat, dass das dieser Retter kommen wird. Sie verweilt am Tempel und wartet darauf. Und wenn die Verheißungen eingetreten sind, dann ist es leicht, Gott zu loben. Aber was wir von Hannah lesen, ist, dass sie auch bereits bevor sie eingetreten sind, Gott gelobt hat. Und das macht sie auch in besonderer Weise zum Vorbild für uns, Gott loben, auch wenn die Verheißungen noch nicht eingetreten sind. Auch da können wir uns die Frage stellen, wir wissen, Christus kommt wieder. Können wir ihn dafür loben? Können wir in der Gewissheit schon heute ihm den Lob entgegenbringen, der ihm gebührt, dafür, dass er uns einst zu sich holen wird? Dann kommen wir nochmal zu einer anderen Person, einer denkbar wichtigen Person, und das ist Josef. Die vierte Person auf dem Zettel ist Josef. Josef ist ein hochbemerkenswerter Mann. Er erkennt an einem gewissen Punkt, dass Gott die Herrschaft in seinem Leben übernommen hat. Engel lenken ihm, Engel geben ihm eine Offenbarung, er folgt. Es passieren ungewöhnliche Dinge, Josef erschreckt nicht. Und was wir auch bei Josef sehen, in all diesen merkwürdigen Begebenheiten, er entwickelt an keiner Stelle irgendeine Kraft, sich in den Vordergrund zu spielen. Er ist für mich immer das Bild, dass hier ein zurückhaltender Mensch, der nicht übertreibt und der sich auch nicht in den Vordergrund spielt, ein gutes Beispiel ist für Nachfolge, auch am Anfang. Natürlich ist es immer ein großer Vorteil, wenn man von Gott Dinge geoffenbart bekommt. Aber wir sollten das auch nicht überbewerten, denn was wir haben, ist das Wort Gottes, das genauso für uns Offenbarung ist und genauso spektakulär ist, wenn wir das Wort Gottes leben und uns genauso aus unserem Alltag herausreißt und uns genauso auffordert, genauso wie er, auch zurückhaltend zu bleiben, bei aller Sensationalität. Was auch immer wir dort entdecken, ist tatsächlich auch ein Aspekt der Nachfolge in Christus, Demut, Nachfolge, Zurückhaltung über das, was Gott ordnet und nicht das, was man selbst für gut erachtet. Also die logische Welt für Josef war da auf den Kopf gestellt. Er hätte sich eigentlich von Maria trennen müssen und komische Engeloffenbarungen hätte er vielleicht auch ignorieren, zumindest mal anzweifeln können, wie Zacharias oder andere Leute. Also wir haben andere Beispiele dafür. Er hätte so viel machen können. Er macht so relativ wenig und er scheint uns auch ein bisschen blass in dem Ganzen und ist damit ein gutes Beispiel dafür, dass man demütig und zurückhaltend im Glaubensleben leben kann. Dafür wird er auch sonst nirgendwo spektakulär gelobt. Er ist einfach da und steht dafür. Ist klar, dass wenn man über jemanden, der zurückhaltend ist, kann man auch nicht so lange reden. Der Punkt kann auch gar nicht so groß sein in so einer Predigt. Kommen wir zu Maria. Es gibt diesen Vers, den wir hier in unserem Kapitel haben, diesen Vers 19, der mich, glaube ich, mein Leben lang schon immer sehr geprägt hat, kann ich ganz ehrlich sagen. Die Aussage davon, dass Maria das Wort, das sie empfängt und immer wieder, wenn wir von ihr hören, einfach in ihrem Herzen bewahrt, ist für mich der größte freimachende Gedanke im Umgang mit der Bibel überhaupt gewesen. Es ist keine Bedingung, dass man alles versteht. Es ist keine Bedingung, dass sich alles erfüllt. Es ist keine Bedingung, dass man alles zusammenkriegt. Und es ist vor allem so, dass man nicht gerade in der Sache, mit der man beschäftigt ist, denkt, alles erfassen zu müssen. Auch bei Maria gab es unterschiedliche Offenbarungen in ihrem Leben, Dinge, die sie Stück für Stück erkannt hat. Und sicher hat sie selbst noch am Kreuz Fragezeichen in den Augen gehabt, als Jesus sich um sie kümmerte. Ihr ganzes Leben war eigentlich davon geprägt, dass sie mit diesen Überraschungen umzugehen hatte. Und sie ist für mich der Mensch, der alles im Herzen bewahrte, der alles aufnahm, nichts aufgibt, nichts minderwertig hält, was passiert und eben aufbewahrt. Und damit ist sie neben vielen, vielen anderen Dingen auch, ja, sie erkennt auch sehr gut ihre eigene Person und Position, ihre Niedrigkeit habe ich hier einmal genannt, ja. Wenn in Klammern hier nur 1,48 steht, dann bezieht sie mal auf Lukas, wenn ihr auf dem Handzettel schaut. Sie erkennt Gott, sie erkennt die Heiligkeit und sie bewahrt diese Dinge auf. Das ist auch eine sehr interessante Erkenntnis. Einmal natürlich für uns als Jünger, wie wir Gottes Wort einzuordnen haben oder wie wir Ereignisse einzuordnen haben. Aber es ist auch eben die Kombination aus der Selbsterkenntnis, der Gotteserkenntnis in unserem Glaubensleben und wie wir damit umgehen. Ja, viele Dinge werden sich nicht für uns sofort erschließen, gerade für die Jüngeren, ja. Manchmal, wenn man auch hier Dinge hört, die man nicht sofort versteht, wie soll man damit umgehen? Und Jüngere heißt nicht nur an Alter, das heißt einfach auch im Glauben, das kann sich auf viel beziehen. Wie soll man damit umgehen? Und tatsächlich ist einfach aufbewahren eine gute Empfehlung. Dementsprechend steht sie genau für diesen Aspekt heute hier. Dann kommen wir zu der sechsten Person auf der Liste, die auch eine besondere Position hier hat. Man muss einfach Herodes im Zusammenhang mit Jesus erwähnen. Ja. Herodes war jetzt nicht in der Nähe bei der Geburt. Ich hatte es schon mal angedeutet. Ja. Er ist ein Mensch, der erst einmal, als er gehört hat, dass dort dieser Christus geboren werden soll, erschrocken ist. Dann hat er sich verärgert. Also so habe ich es mal hier benannt. Und dann wird er schelmisch und hinterhältig. Er plant, dieses Kind zu töten. Er plant, dass die Weisen zurückkommen und er dann hingehen kann und dann dieses Kind gezielt ermorden kann. Als das nicht so eintritt und er nicht weiß, wer denn nun der Messias ist, der da geboren ist, hat er ein Riesenproblem. Dann kommt seine große Boshaftigkeit erst raus und dann entschließt er eben einfach, alle Kinder töten zu lassen in dieser Zeit. Das ist natürlich auch was Spektakuläres, aber nun kommen wir zu der dunklen Seite des Lebens. Herodes erkennt Gott nicht. Da muss man mal aufpassen mit so einer Aussage, das darf man nicht zu technisch sehen. Denn natürlich erkennt Herodes, mit wem er es hier zu tun hat. Ja? Aber er kennt natürlich nicht Gott als seinen Gott. Ja? Und er kommt auch im Laufe seines Lebens nicht zu dieser Erkenntnis. Er repräsentiert eigentlich uns in unserer natürlichen Art und Weise. Und wir sollten hier keinerlei Einschränkungen machen, dass Herodes auf einmal der Böse ist und wir sind die Guten und alle anderen sind die Guten. Er repräsentiert nur etwas, was Jesus selbst den ihn umgebenden Juden irgendwann mal sagen muss, dass sie eigentlich nur ihn töten wollen. Bei Herodes ist es eben offen. Nachher bei den Menschen in Jesu Nähe ist es verborgen und er muss es offenbaren. Aber letzten Endes ist das die Haltung des natürlichen Menschen, sich an irgendetwas festzuhalten, was man selbst hat und im Grunde Jesus töten zu wollen. Ob man das formuliert oder nicht, es kommt immer das Gleiche raus. Und deswegen ist es auch in der Verkündigung die normale Ablehnung. Es ist nur eine Frage, wie viel von dem rauskommt. Wir haben natürlich mit Menschen zu tun, die unterschiedlich aggressiv gegen Jesus auftreten. Manche brutal, ja, ist mal genannt. Aber es ist und bleibt die normale Haltung. Wir brauchen uns daran gar nicht aufzureiben. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass wir selbst in dieser Haltung Christus gegenüber geboren sind. Für uns als Jünger heißt das, dass in unserer Umwelt immer irgendwelche brutalen Gegenspieler leben. Wir hier in Gießen haben natürlich ein Problem, also das so hautnah nachzuvollziehen. Aber der Rest der Welt kann das. In Pakistan kann man das gut nachvollziehen. In China kann man das gut nachvollziehen. In so vielen Ländern kann man gut nachvollziehen, was Verfolgung bedeutet. Ja, wo unsere Missionare leben. Ja, in diesen Ländern sehen wir, da gibt es so große Konfrontation, dass Verfolgung gegenwärtig ist. Und die Brutalität und der Wille und die Bereitschaft zu töten, Christen zu töten, Christus aus dem Leben zu hauen, ist viel gegenwärtiger. Wir sollten es nicht ignorieren. Wir sollten auch nicht unseren feinen Anzug, den wir haben, dazu benutzen, zu sagen, es ist nicht mehr da. Es bleibt und ist in uns. Und das macht Herodes hier in besonderer Weise auch zum Repräsentanten für uns in unserer Verkündigung. Dann kommt vielleicht etwas überraschend die namenlose Gruppe derjenigen, die in der Herberge waren, als Christus geboren wurde. Die sind auch hier in meiner Liste, besetzen sie die Position der ungenannten Masse. Auch das sind diejenigen, die Gott nicht erkennen, die einfach nichts tun, die Christus einfach ausblenden, wenn Christus einfach nicht vorkommt in dem Leben, in allem, was wir tun. Auch hier haben wir es mit normaler Ablehnung zu tun. Aber es sind so die Ignoranten oder die Egoisten, die wir auch kennen. Die kennen wir hier in unserem Land schon eher. Ja? Ich glaube nicht, ich hatte das schon mal vor 3 Jahren in der Predigt gesagt, ich glaube nicht, dass es normal ist, wenn man heute in ein Hotel käme, eine schwangere Frau, und es gibt kein Zimmer mehr. Also ich würde heute sagen, irgendeiner wird sein Zimmer frei machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf der Straße landet. Also irgendwas gibt es hier in diesem Land, dass es sich in der gleichen Art und Weise abspielt, glaube ich jetzt nicht so. Ja. Damals ist es aber so passiert, irgendwie keiner hat realisiert, was da passiert, vielleicht auch nicht gewusst oder sind gleich in den Stallgang, ist mir relativ egal, aber es gibt so diese große Horde der Ignoranten, die sich keine Gedanken machen. Den Jüngern ist es auch mal passiert, das Evangelium haben sie verkündigt und dann haben Leute sich einfach nicht dafür interessiert. Was hat Christus ihnen als Ratschlag gegeben? Füße abschütteln, weitergehen. Auch das ist eine Lektion für uns in der Verkündigung. Manchmal gehört das dazu. Manchmal muss man einfach die Begebenheiten akzeptieren. Ja. Leute, die einfach nicht auf Christus abgehen, Füße schütteln, Füße abschütteln, weitergehen. Wer diese Aussendung sich nochmal angucken will, Matthäus 10, könnte man was finden dazu. Ja, noch an anderen Stellen. Gut, kommen wir noch zu einem 8. Punkt. Auf dieser Liste auch wichtige Personen in der Umgebung von Christus. Und ich habe hier einmal, bei euch auf dem Zettel ist etwas kürzer, aber irgendwann ist das Papier zu Ende. Und da muss man auch sein eigenes System durchbrechen. Diese Gruppe heißt der Engel des Herrn und die Menge der himmlischen Heerscharen. Darf man nicht ganz vergessen. Es geht in diesem Punkt um das Wirken Gottes. Einerseits ist es, um Jesus zu erfassen, notwendig, dass Gott eingreift. Und andererseits sollten wir uns klar sein, dass diese Dinge Gott so wichtig war, dass er quasi den ganzen Himmel aufgerissen hat. Also man stellt sich das ja gerne vor, es gab wirklich einen Großaufbruch im Himmel. Da erscheint den Hirten ein Engel Und dann nachher heißt es, dass die ganzen himmlischen Heerscharen jubeln. Das ist, das war wirklich kann man sich vorstellen, wirklich ein Großaufmarsch so von allem, was man sich vorstellen kann. Und das war es mir auch wert, dass wir einmal hier verharren. Sowohl in Bezug auf Verkündigung, als auch auf Jüngerschaft, als auch auf alles andere. Der Tag, der Moment, wo ein Mensch zum Glauben kommt, ist der Moment des nächsten Großaufbruchs im Himmel. Die größte Feier, die größte Freude gibt es tatsächlich, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn sie diesen Heiland erfassen. Hier war es natürlich der Kontext, dass man ihn vorbereitet hat. Aber wir haben das heute genauso. Ja, da ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder, der sich bekehrt, als über 99 Gerechte, ja, endlose Menge. Und wir können auch festhalten, und das ist hier auch notiert, dass das Wirken des Heiligen Geistes keine Theorie ist. Jetzt fragt man sich natürlich, Engel, Heiliger Geist, wie ist es zu verstehen, das Wirken Gottes? Tatsächlich ist es so, dass wir wissen, dass ohne den Heiligen Geist kein Mensch aus seiner natürlichen Haltung heraus das Evangelium versteht und annimmt. Wir sollten damit rechnen, darauf bauen und wissen, dass in der Verkündigung der Heilige Geist kein Theoriefall ist, sondern wirklich wichtiger Bestandteil. Wir können uns einerseits darauf verlassen, andererseits sollten wir auch rechnen damit, dass Gott dann wirkt, wenn wir das Evangelium verkünden. Das gilt für die Leute, die um uns herum sind, das gilt aber auch auf der Kanzel, das gilt aber auch in jeder Form, vielleicht im Internet, wenn irgendjemand eine Predigt hört, sollten wir damit rechnen, dass der Geist Gottes wirkt. Frage ist, ob wir es immer so auf dem Zettel haben, ob wir wirklich bewusst wissen, dass das so ist. Das war der achte Punkt auf dieser Liste. Ich will nur noch eins machen zum Ende der Predigt. Klar, wenn man die 8 Punkte durch hat, ist die Predigt zu Ende. Das ist hier auch fast noch eine kurze Zusammenfassung einfach über das, was wir heute gesehen haben. Wir sehen über Christus selbst, dass Christus unser Erlöser ist. Das haben die Hirten erkannt, dass er ein Retter ist aus dem Tod unseres weltlichen Daseins. Wir haben verstanden, dass es in der Erlösung um etwas Persönliches geht, dass es um uns selbst geht. Und wir wissen, dass Gott selbst souverän, allmächtig und dauerhaft handelt. Er selbst ist heilig. Gott ist heilig. Maria anerkannt das in sehr schöner Art und Weise. Wir wissen auch, dass Nachfolge Konsequenz erfordert, dass es notwendig ist, zu handeln, nachzufolgen. Wir wissen aber auch, dass Demut und Zurückhaltung in der Jüngerschaft sehr nützlich ist. Und wir konnten über Nachfolge auch nachvollziehen, dass es manchmal bedeutet, dass wir mit erbitterten Gegnern umzugehen haben. Vielleicht hier weniger, aber vielleicht in Einzelfällen kommt dies auch vor. Wir sollten damit rechnen, wir sollten wissen, dass wir erbitterte Gegner haben. Wir haben gesehen in den Begegnungen von Jesus, dass Gottes Wort die Grundlage der Verkündigung ist und dass Maria uns ein gutes Beispiel dafür ist, dass es gut ist, das Wort Gottes aufzunehmen und zu behalten. Wir haben auch gesehen, dass die Verkündigung des Evangeliums unterschiedliche Konsequenzen hat, unterschiedliche Wirkungen hat, unterschiedliche Dinge bei den Menschen auslöst und dass der Geist Gottes dabei eine wichtige Rolle spielt. Und wir sehen auch, dass wir uns in unserem Leben nicht entmutigen lassen sollen, sondern langmütig bleiben, mutig weitermachen sollen. Am Beispiel der Hanna, die 84 Jahre alt werden musste, um dann den Heiland zu verkündigen, den sie gesehen hat. Langmut ist tatsächlich eine wichtige Disziplin in unserem Glaubensleben. Amen.